Vor einem Jahr wurden infolge der Infiltration der Hamas in die an Gaza angegrenzten israelitischen Gebiete Militärstützpunkte angegriffen. Zivilisten in 21 Gemeinden massakriert und die Teilnehmer der Nova Musikfestivals brutal ermordet. Insgesamt wurden 1139 Menschen getötet. 695 israelische Zivilisten, darunter 38 Kinder, 71 ausländische Stadtangehörige und 373 Angehörige der Militär- und Sicherheitskräfte. Etwa 250 Menschen wurden als Geiseln genommen, darunter 30 Kinder sowie Frauen und Männer jeden Alters.
Für uns Israelis ist dieses Massaker unter anderem deshalb so schrecklich wegen seines Ausmaßes. Ein Ausmaß, der für Nicht-Israelis schwer zu begreifen ist. Das sind schon 1139 Menschen. Wie erklärt man in einem Land wie Deutschland mit 83 Millionen Einwohnern die schiere Masse dieser Zahlen? Israel ist ein sehr kleines Land. Die Bevölkerung beträgt weniger als 10 Millionen. Aber wir sind alle sehr gut vernetzt. Wir treffen uns in der Schule, in der Armee, an der Universität und später bei der Arbeit. In vielen dieser Konstellationen trifft man Menschen aus dem ganzen Land, die zu Freunden werden und die einem wiederum ihre Freunde vorstellen. In gewisser Weise kennt also jeder jeden. Man sagt, wenn sich zwei Israelis begegnen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie einen gemeinsamen Bekannten finden. Daher ist es nicht überraschend, dass jeder jemand kennt, der von dem Massaker am 7. Oktober betroffen war. Einen Verwandten, einen Freund, jemanden, mit dem man zusammengearbeitet hat, jemanden, den man auf eine Reise nach dem Militärdienst getroffen hat. Jeder ist irgendwie mit jemandem verbunden. Man kennt jemanden, der ermordet wurde, man kennt eine Geisel oder man kennt einen Überlebenden. Das ist einer der Gründe, warum dieser Angriff so traumatisch war und immer noch ist. Nicht nur für die Bewohner des Landes, sondern auch für diejenigen von uns, die im Ausland leben. Um Ihnen einen Eindruck vom Ausmaß dieses kollektiven Traumas zu vermitteln, haben meine Freundin Ruth Geis-Friedlander und ich, Yifat Baron, unsere Geschichten zusammengetragen. Die Geschichten der Menschen, die wir kannten und was Ihnen widerfahren ist. Dies ist nur eine kleine Auswahl, aber vielleicht hilft es Ihnen zu verstehen, warum alles so persönlich ist.
Wo waren Sie an jenem Samstag, als Sie zum ersten Mal hörten, dass in Israel etwas ungewöhnlich passiert ist? Wann wurde Ihnen der Schrecken des Ausmaß der Tragödie bewusst? Ofra Raz habe ich während meines Bachelorstudiums in Beersheba kennengelernt. Eine starke, optimistische Frau aus dem Kibbutz Nirim. Sie hat Ori geheiratet. Sie haben zusammen 4 Kinder und lebten ein erfülltes Leben im Kibbutz Nirim. Am 7. Oktober hörte ich von Raketen, die aus dem Gazastreifen auf Israel geschossen werden. Ich schrieb Ofra einen Textmessage und fragte, ob es ihr gut geht. Um 9.23 Uhr erhielt ich folgendes Antwort.
Wir sind zu Hause eingeschlossen. Die Fenster sind geschlossen, im Schutzraum mit Oris Pistole. Ich halte den Türgriff fest, damit sie nicht von außen eindringen können. Es gibt Brände um uns herum und ich denke, es gibt Verletzte. Es gibt terroristische Gruppen, die durch den Kibbutz laufen.
Eine Nachricht um 8. Oktober um 10.32 Uhr.
Wir haben immer noch keine Erlaubnis, die sicheren Räume zu verlassen.
Endlich, nach mehr als 24 Stunden im Schutzraum, werden sie gerettet. Hannah Perry, Nadav Poppelwell, Rimon Kirscht-Buchstab und ihr Mann Yegev Buchstab wurden aus dem Kibbutz als Geiseln nach Gaza geschleppt. Hannah und Rimon kamen im Rahmen des Geiselbekommens im November 2023 zurück. Hannah Perry ist zurückgekehrt, um ihre beiden Söhne zu beerdigen. Nadav Popelvin und Yakov Buchstav wurden in Geiselhaft ermordet. Rimon, die zusammen mit ihrem Mann als Geisel festgehalten wurde, die nicht ohne ihn freigelassen werden wollte, ist jetzt Witwe. Ich zitiere den folgenden offiziellen Text des Kibbutz Nirim, der mir von Ofra übermittelt wurde. Die Gemeinschaft der Nirim lebte heute hauptsächlich in Beersheva. Verstaut an verschiedenen Orten in der Stadt, versucht sie, sich wieder zu gründen und bereitet sich auf verschiedene Szenarien für die Rückkehr in der Kibbutz vor, wenn dies aus Sicherheitsgründen möglich ist. Die Nirim-Gemeinschaft und die Familien hören nicht auf, für die Rückkehr aller noch in Gaza festgehaltenen Geiseln zu kämpfen. Sie kämpfen für die Überlebenden im Schuss der Familie und Gemeinde und sie kämpfen für die Beerdigung der Ermordeten. Die Nirim-Gemeinschaft fordert die Rückkehr aller Geiseln um jeden Preis, jetzt.
Bring them home now. Wir nannten ihn Kutz. Aviv Kutz arbeitete mit mir bei Aviv AMCG, dem letzten Arbeitsplatz, den ich in Israel hatte, bevor ich nach Freiburg kam. Er leitete eine Abteilung, die Halbleiterunternehmen beriet. Ich war in der Umweltabteilung und irgendwann führten wir einen Umwelt-Impact-Assessment bei einem der Unternehmen durch, für die er arbeitete. Kutz gab uns Tipps für unser Angebot und während wir mit der Arbeit vor Ort begannen, tauchte hin und wieder plötzlich sein sonniges Gesicht mit einem Lächeln um die Ecke auf. Ich kannte ihn nicht sehr gut, aber Aviv Kutz war ein wahrer Sonnenschein. Er hatte fast immer ein Lächeln auf den Lippen und ein Glitzern in Augen. Er war herzlich und freundlich, trotz dass er ja eine Holländerleitung hatte. Aviv wuchs in Kfar Aza auf und es war kein Zufall, dass er sich entschied, dort mit seiner Familie zu leben. Seine Frau Livnat und ihren drei Kindern Rotem, Jonathan und Iftach. Livnat war sehr aktiv in der Entwicklung der Gemeinde und im Bildungsbereich. Ihre Tochter Rotem war in der Armee. Die Jungen, Jonathan und Iftach, träumten davon, Basketballspieler zu werden. Einmal im Jahr organisierte die Familie das Afifoniada, ein Drachenfest, bei dem die Teilnehmer Drachen in der Nähe der Grenze zu Gaza stiegen ließen. Es sollte eine Botschaft der Hoffnung an die Menschen auf der anderen Seite senden. Denn wenn die Menschen, die neben dir leben, Drachen fliegen lassen, müssen ihre Herzen auf Frieden und Koexistenz angerichtet sein. Die Afifoniada war für diesen schwarzen Samstag, den 7. Oktober, geplant. Freunde, die aus einer nahen gelegenen Stadt kommen wollten, hörten am Morgen die Sirenen und versuchten anzurufen, um zu fragen, ob die Veranstaltung stattfinden würde. Sie riefen Livnat an, aber sie ging nicht ran. Dann versuchten sie es bei Rotem, weil sie ihr Handy immer dabei hat, aber sie ging auch nicht ran. Die Nachricht von der terroristischen Infiltration begann sich zu verbreiten. Es gab Gerüchte, dass sie in eines der Krankenhäuser gebracht worden waren. Freunde und Familie warteten tagelang in Sorge. Sie hofften, dass sie sich verteidigen könnten, da Rotem Soldatin war und ein Gewehr besaß. Erst nach einigen Tagen klärte sich die Situation auf. Sie wurden in ihrem Haus in Kfar Aza gefunden, alle zusammen im Bett. Aviv Kutz umarmte seine Familie in ihren letzten Minuten. Anscheinend wussten sie, dass das Ende nahte. Sie starben im Bett, während ihr Haus niedergebrannt würde. Mögen sie in Frieden ruhen.
Ich kenne Marian, seit ich 14 bin. Wir haben eine gemeinsame Freundin, Iris. Marian hat kein einfaches Leben gehabt. Sie konnte keine Kinder bekommen und das war für sie eine Tragödie. Sie unterzog sich mehrere Fruchtbarkeitsbehandlungen, bis sie schließlich mit ihrer ersten Tochter Daphna und später mit Ella schwanger wurde. Später trennte sie sich von dem Vater ihrer Töchter, Noam Eliakim. Am 7. Oktober 2023 um 13.49 Uhr erhielt ich per WhatsApp ein Bild von Daphna 15 und Ella 8 in Pyjamas auf Matratzen mit arabischer Schrift, die ich nicht verstehen konnte. Aber der Ort war auf Englisch, Gaza, jetzt. Die Bilder wurden mir zusammen mit einem kurzen Nachricht von Iris gesendet.
Sie hat Mayas Tochter entführt.
Sie wurden aus Nir-Oz entführt, wo sie ihren Vater Noam besuchen wollten. Er lebte im Kibbutz Nir-Oz mit seiner Freundin Dikla und ihrem Sohn Tomer. Die Nachricht wurde Mayan über das Telefon ihre Tochter per WhatsApp und später über einen Link auf Facebook geschickt. Dort konnte man sehen, wie sich die Terroristen dabei filmten, wie sie Noam, der Vater ihrer Tochter, erschossen. Später wurde klar, dass die Terroristen Tomer zwang, an die Türen der umliegenden Häuser zu klopfen, um die Leute aus ihren Häusern zu holen. Er wurde später erschossen. Auch die Klar wurde erschossen. Die Mädchen waren dabei. Dies geschah vor ihren Augen. Mayan zog bei Iris ein, die dafür sorgte, dass sie etwas zu essen bekam, Spenden für sie gesammelt und sie von einem Interview zum nächsten brachte. Man konnte sehen, wie Mayan überall auf der Welt Interviews gab und darum bettelte, ihre Tochter wieder in die Arme schließen zu dürfen. In einem der Interviews sagte sie, bitte bring mich nach Gaza im Austausch für meine Mädchen. Dann der Deal für den Austausch der Geiseln. Die Mädchen waren nicht auf der Liste der 23, nicht auf der Liste am 24 und auch nicht am 25. Schließlich erhielt ich am 26.11.23 um 20.34 Uhr eine Foto von Mayan zusammen mit Ella und Daphne. Noam, ihr Vater, Thomas und Ikla hingegen wurden ermordet. Möge ihre Andenken gesegnet sein. Möge Gott Daphne, Ella und Mayan Kraft geben, ihr Leben wieder aus Trümmern aufzubauen.
Ich kannte Adi schon als Kind. Sie war die jüngste Tochter der Zwillingsschwester meiner Tante. Als wir uns zum ersten Mal begegneten, war sie noch ein Kleinkind. Sie war süß, aber es waren ihr Bruder und ihre Schwester, mit denen ich im Garten meiner Tante und meines Onkels spielte. Als sie erwachsen wurde, studierte sie Planung. Sie suchte nach einem Job und meine Cousine fragte, ob es in dem Unternehmen, in dem ich arbeitete, vielleicht etwas für sie gäbe. Sie schickte mir ihren Lebenslauf und ich gab ihn meiner Chefin. Sie wurde kurz darauf eingestellt und arbeitete seit über 10 Jahren bei der VWMCG. Als Erwachsene lernten wir uns kennen und sie fand es schade, dass ich nach Deutschland zog. Adi heiratete Yuval Weiss und sie bekamen 3 Kinder. Sie zogen nach Berlin, wo Yuval aufgewachsen war und wo seine Eltern noch lebten, Matti und Amir Weiss. Yuvals Bruder lebte ebenfalls mit seiner Familie in Berlin. Am Sabbat war Yuval im Sicherheitsteam und hat mit seinen Kameraden, was er konnte, um den Angriff abzuwehren, bis Hilfe eintraf. Es ist ein Wunder, dass er überlebt hat. Adi war mit den Kindern zu Hause. Gemeinsam schlossen sie sich im Schutzraum ein und warteten, bis der Angriff vorüber war. Erst nach 18 Stunden wurden sie von Soldaten befreit und in Sicherheit gebracht. Die Kinder wurden von Soldaten getragen, die ihnen die Augen bedeckten, damit sie die Grausamkeiten nicht sehen müssten. Die Familie versuchte an diesem schrecklichen Tag Kontakt zu halten. Irgendwann sagte Matti Weiss einem ihrer Söhne, dass ihr Vater verwundet worden sei und Blut verliere. Sie versuchten, die Blutung zu stoppen. Später rief sie erneut an, um sich zu verabschieden. Ihr Mann hatte viel Blut verloren. Sie sagte, das Haus sei bombardiert worden und die Terroristen stünden vor der Tür und es sei klar, dass ihr Ende nah sei. Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, fand am 20. Oktober 2023 eine erste Bestattigung statt. Mati und Amir Reis wurden auf dem Friedhof des Kibbutz Revivim beigesetzt. Am 14. August dieses Jahr fand eine rückkehrende Beerdigung statt. Ihre Leichen wurden aus ihrer ersten Ruhestätte exhumiert und erneut beigesetzt. Ich wusste nicht, dass es diesen Begriff gibt, und ich bin mir nicht sicher, ob er nicht erst nach dem 7. Oktober erfinden würde. Am 14. August wurden Mati und Amir Weiss zu ihrer letzten Ruhestätte auf dem Friedhof des Kibbutz gebracht, in dem sie gelebt hatten und gestorben waren. Wie hieß ich Ram Baruch, möge ihr Andenken gesegnet sein. Sie hatten in der Setim oder Olivenviertel von Be'eri gelebt. Das Viertel umfasste 26 Häuser und wurde während des Massakers mehr oder weniger ausgelöscht. 26 seiner Bewohner wurden getötet und 10 weitere als Geiseln genommen. Es war zu hoffen, dass die Ermordeten gemeinsam auf dem Friedhof zur Ruhe gebracht würden. Nachbarn im Leben wie im Tod.
Am Abend, der 7. Oktober, erhielt ich einen Anruf von Nelly. Sie weinte und sagte, dass Debbie und Schlommi ermordet worden waren, in dem sicheren Raum in ihrem Haus. Es scheint nicht real zu sein und es ist immer noch nicht. Wir beiden kannten Debbie seit der 9. Klasse. Wir waren in derselben Klasse, wir waren Freunde. Wir haben zusammen gelernt, zusammen gelacht, zusammen geweint, zusammen gefeiert und zusammen in den Urlaub gefahren. Debbie liebte es, uns heiße Schokolade mit Marshmallows zu machen, weil sie darauf bestand, dass das die einzige Art sei, Schokolade zu trinken. Aber was Debbie einzigartig machte, war ihre Leidenschaft für Musik und Poesie. Sie war eine schöne und glückliche Seele mit einem breiten Lächeln. Später änderte sie ihren Namen von Debbie in Schachar, was auf Hebräisch Morgenröte bedeutet. Debbie Schachar studierte Musik an der Rimon-Schule in der Gegend von Tel Aviv, wo sie Schlomi kennenlernte. Sie heirateten und brachten 3 Kinder in diese Welt, in ein Haus voller Musik im Kibbutz Cholit. Debbie Schachar, Schlomi und ihr jüngster Sohn Rotem war an jenem schwarzen Samstag zu Hause, als die Hamas in ihr Kibbutz eindrang. Sie befanden sich in ihrem Schutzraum. Sie verbarrikadierten die Tür mit Matratzen und Möbeln. Debbie Schachar telefonierte mit ihrem Vater und ließ das Telefon an. Er hörte, wie die Terroristen in den Raum einbrachen. Er hörte, wie sie erschossen wurden. Debbie Schachar und Schlomi lagen auf ihrem Sohn und schützten ihn. Rotem, der sich unter seiner Mutter versteckte, wurde in den Unterleib geschossen. Rotem blieb mehr als 12 Stunden unter seiner toten Mutter liegen, bevor er gerettet wurde. Lass uns Debbie Schachar und Schlomi nicht vergessen und ihr Andenken gesegnet sein. Schicken wir ihrer Familie die Kraft, ein gesundes Leben zu führen. Izkor bedeutet auf Hebräisch sich erinnern. Wir fühlen, dass es unsere Pflicht ist, uns an die zu erinnern, die wir verloren haben.
Indem wir ihre Geschichte erzählen, werden sie in unserer Erinnerung weiterleben. Danke.